Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja, und heute machen wir weiter mit unserer Serie zu den Kapitalmarktanomalien. Unsere Zahl der Woche dazu lautet 0,31%.
Unser Thema der Woche.
Ja, und heute geht es um den Januar-Effekt, um den Börsenmonat oder um den Kalendermonat Januar. Aber erstmal gucken wir allgemein auf die Kalendermonate. Sascha, was ist denn eigentlich dein Lieblingsmonat?
Das ist eine gute Frage. Warte mal, lass mich mal kurz nachdenken. Also ja, wahrscheinlich würde ich sagen so der April, weil da ist es irgendwie noch nicht so ganz heiß. Man kann, die Natur fängt an so aufzublühen. Es ist total nett, mit dem Hund spazieren zu gehen. Und man ist immer so ein bisschen so im Tatendrang. Jedenfalls habe ich im April immer so einen ganz großen Optimismus. Also ich würde es wahrscheinlich sagen April, ja. Das finde ich sehr schön.
Okay, dann wäre es ja bei dir wahrscheinlich hier der Folgentitel eigentlich eher April-Effekt. Und man muss sagen, noch ein paar Monate hin, bis dein Lieblingsmonat kommt. Bei mir ist es der September. Ähnlicher Grund wie bei dir, dass da ja eigentlich die Hitze vorüber ist oder noch keine große Hitze mehr da ist. Also die Juni, Juli, August liegen hinter einem. Und ich mag es auch irgendwie immer nicht, wenn es in den Sommerferien so voll ist, gerade wenn man irgendwie am Reisen ist. Deswegen der September auch ein guter Reisemonat. Ja, und heute haben wir den Januar-Effekt hier. Das hat natürlich nichts mit Reisen zu tun, sondern mit der Börse, mit Wertpapieren. Und wir sprechen ja hier über Kapitalmarktanomalien. Sascha, was ist denn im Januar so besonders und was ist da eigentlich die Anomalie dahinter?
Also die Anomalie ist folgende. Im Durchschnitt ist es so, dass die meisten Börsen oder sehr viele Börsen sich eine deutlich bessere Rendite erwirtschaften im Januar als in den übrigen 11 Monaten. Also dass im Januar quasi der Monat ist, wo eine Überrendite im Vergleich zu anderen Monaten erzielt wird. Oder ganz anders übersetzt, ich sollte auf jeden Fall Anfang des Jahres investiert sein, um nicht eine große Anlagechance zu verpassen, weil statistisch gesehen läuft im Januar sehr viel an den Börsen.
Okay, das heißt, da hast du schon jetzt die ersten Bezug auf einige Studien genommen. Erstmals untersucht wurde der Effekt schon 1942, also schon echt lange her. Und seitdem gibt es also viele Studien. Wir gehen auch auf ein paar Zahlen ein. Was natürlich immer spannend ist, ist zu erfahren, was eigentlich der Grund dahinter ist. Da kann man natürlich nur versuchen, das zu erklären. Ob das dann wirklich die richtige Erklärung ist, weiß man im Endeffekt ja auch nie. Ich fange mal an mit einer Erklärung und dann kannst du gleich einmal ergänzen, was dir so einfällt. Also ein Erklärungsansatz ist immer, dass die Entscheider jetzt eigentlich ruhig aus dem Jahr gehen wollen. Also mit wenig Schwankung quasi den Dezember und die letzten Wochen des Jahres erleben wollen und deswegen auch oft aus den Aktienmärkten im Dezember aussteigen. Gerade eben die Entscheider bei Investmentfonds oder bei irgendwelchen Hedgefonds und so weiter. Und daher dann erst im Januar quasi wieder in die Aktienmärkte einsteigen. Daher durch die Neuinvestition, durch die Nachfrage im Januar kommt es dann eben zu diesem positiven Effekt, was wiederum ja bedeuten müsste, dass es im Dezember eher einen negativen Effekt hätte. Aber Sascha, hast du Erklärungsansätze für diesen spannenden Effekt?
Also ganz klar, dieser Window-Dressing-Effekt, ich glaube, der ist ziemlich klar, weil am Ende ist es so, dass ganz, ganz viele Portfolio-Manager Aktien zum Ende des Jahres teilweise verkaufen, beziehungsweise auch sich so positionieren, dass sie im neuen Jahr dabei sind und gerade schlecht gelaufene Aktien quasi kurz vorm Jahresende verkaufen, damit man die dann in den Bilanzen nicht so wiederfindet von den einzelnen Fonds. Und das Geld muss ja natürlich irgendwie frisch investiert werden. Also die ersten Tage kommt da in der Regel eine ganze Menge Geld hinein. Das ist auf jeden Fall ein Effekt, den das erklären könnte.
Genau, und ansonsten gibt es auch immer so das ist ja auch ganz oft hier, dass wir auch bei diesen Kapitalmarktanomalien gemerkt haben, dass auch die Psyche des Menschen auch immer mit reinspielt, weil Börse ist im Endeffekt ja, oder auch die Preise bilden sich durch Angebot und Nachfrage und die Nachfrage ist ja auch oft bestimmt dadurch, ob ich jetzt eine positive Meinung habe oder positiv gestimmt bin. Und da gibt es auch diesen Optimismus-Effekt, dass man sagt, gerade nach den Feiertagen im Dezember gibt es eigentlich zum neuen Jahr hin erstmal einen Optimismus. Man kennt das ja auch, gute Vorsätze, die man sich irgendwie fürs neue Jahr bildet. Und diese positive Grundstimmung, die überträgt sich dann eben auch auf diesen Aktienmarkt und führt zu hohen Investments in den Aktienmarkt, sodass man sagt, ja, das kann ein Erklärungsansatz sein. Ja, zur Abrundung, fällt dir noch was weiteres ein, wo du sagst, das könnte noch einen Effekt haben den Januar?
Ja, ich würde das mal kombinieren. Es gibt so dieses Thema noch Steuer- bzw. Budgeteffekt, will ich es mal nennen. Mhm. Also Steuereffekt, in manchen Ländern mag es attraktiv attraktiv sein, dass gegebenenfalls zum Vorablauf des Kalenderjahres nochmal Aktien verkauft werden und das Geld muss ja wieder neu investiert werden. Also gerade das könnte nochmal ein Effekt sein, der es erklärt. Und dann ist es in der Regel auch so, dass ganz, ganz viele gerade quantitativ oder risikoorientierte Fondsmodelle tatsächlich ihr Risikobudget im Januar wieder neu vergeben. Das bedeutet also, die Portfolio-Manager dürfen wieder ran, dürfen wieder aktiver werden, weil die Risikozahlen werden zurückgesetzt und das wird in der Regel dann auch ausgenutzt, sodass man tatsächlich sagen kann, dass dieses, sag ich mal, Risikobudget, was dann erneuert wird, dazu führt, dass die Investoren dann tatsächlich auch im Januar wieder aktiv werden.
Ja, stimmt. Das ist klingt für mich auf jeden Fall erstmal logisch, gerade wenn man sagt, so die Entscheider, die Fondsmanager und so weiter, die wollen ja auch erstmal ja in die ersten Monaten, sage ich mal, ein bisschen positive Rendite machen oder haben da zumindest eine große Hoffnung zu, dass man dann das restliche Jahr ein bisschen entspannter unterwegs sein kann. Also das ist sicherlich auch ein Effekt. Spürst du das selber in deiner täglichen Arbeit eigentlich auch, dass du diesen Optimismus erstmal nach dem Jahr hast und dass du sagst, ja jetzt erstmal quasi positive Renditen hoffentlich mitnehmen und dann das restliche Jahr ein bisschen risikoadverser unterwegs sein?
Also ich versuche eigentlich eher bei dieser ganzen Struktur so ein bisschen unemotional daran zu gehen. Also in der Regel ist es so, dass wir im Januar investiert sind. Also wir machen kein Windowdressing oder verkaufen irgendwelche Titel im Dezember. Das machen wir eigentlich nur dann, wenn da irgendwie was Dramatisches quasi in der Luft steht. In der Regel haben wir die Portfolien, die wir im Dezember haben, auch im Januar schon, also sind im Januar schon investiert. Und ich versuche eigentlich auch, weil ich diesen Effekt ja kenne, tatsächlich jetzt nicht unbedingt im Januar dann zu kaufen, weil dann rennt man ja so ein bisschen der Bewegung hinterher. Also eigentlich ist es fast besser, wenn man im Dezember schon investiert ist, damit man diese ersten paar Tage dann auch gleich mitnehmen kann, weil gerade so der erste Handelstag im neuen Jahr ist in der Regel recht gut. Das ist das nämlich schon so ein bisschen wahr. Aber trotzdem, von meiner Gefühlsseite kann ich das absolut bestätigen. Also ich meine, wenn das neue Jahr und die Uhren wieder nochmal zurückgestellt werden, dann habe ich schon die Ambition, tatsächlich dann auch durchzustarten und das auch zu machen. Aber das würde meine Anlageentscheidung dann nicht so wirklich beeinflussen, weil ich glaube, das ist kein guter Ratgeber, weil damit hat man dann immer so dieses Gefühl, ich muss unbedingt Rendite machen. Für mich ist das eigentlich eher so dieses, ich gucke mir an, was ist gut bewertet, was ist schlecht bewertet und nicht unbedingt, wie ist meine Stimmung, weil die Stimmung ist nicht immer der beste Ratgeber.
Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Und was auch so ein bisschen dazu passt, dass du gesagt hast, gerade im Januar ist der Risikoappetit wieder auch höher und die Risikobudgets sind quasi voll und man kann auch gewisse Risiken eingehen, dass es ja auch so gewisse Kopplungen gibt. Also einerseits gibt es eben in vielen Studien diesen Januar-Effekt. Andererseits wird dann eben gesagt, dass gerade der Januar-Effekt bei Small-Cap-Aktien, also wir hatten ja auch bereits in einer der vergangenen Folgen das Thema Size-Effekt, dass eben kleinere oder Aktien von kleineren Unternehmen besser performen als Aktien von größeren Unternehmen. Und in einigen Studien konnte eben herausgestellt werden, dass gerade bei diesen Aktien, also Aktien mit einer geringen Marktkapitalisierung, der Januar-Effekt nochmal ausgeprägter ist als jetzt bei den, den Large-Cap-Aktien. Also da durchaus auch nochmal, was ein bisschen dazu passt, gerade weil man sagt, ne, kleinere Aktien sind ja auch mit einem gewissen höheren Risiko verbunden, dass gerade da im Januar dann nochmal die ausgeprägtere Variante ist. Das fand ich da an der Stelle auch ganz interessant. Hat dich das überrascht oder würdest du sagen, nee, passt ja vollkommen ins Bild?
Ja, das ist klarer, weil bei Small Caps ist es natürlich so ein bisschen auch transparenter, gerade auch eben in den Fonds und es ist auch eher ein Statement. Und wenn man tatsächlich Titel hat, die tatsächlich nicht so gut gelaufen sind, dann will man die gar nicht so gerne zeigen, gerade wenn es auch Kontroversen gegeben hat. Bei den größeren Titeln ist es tatsächlich wahrscheinlich eher sogar so, dass man sagt, so okay, die haben ja alle, also wenn man jetzt eine Microsoft-Aktie oder eine Amazon-Aktie sich anschaut, das sind das Titel, die wahrscheinlich irgendwie in allen Portfolien in der Form irgendwie eine Rolle spielen werden. Und deswegen ist es bei Small Caps natürlich schon eher ein Statement. Und wie gesagt, als Fondsmanager, als Portfolio-Manager, als Vermögensverwalter macht man ja auch immer ein bisschen Show für die Kunden. Das gehört auch dazu. Es ist ein Teil des Geschäftes auch dabei. Und die Small Caps sind in der Regel immer deutlich diskussionswürdiger als die großen Titel, die sowieso jeder hat.
Ja, dann lass uns auch mal auf ein paar Zahlen eingehen. Und zwar fand ich da ganz interessant hier von den S&P Dow Jones als Quelle, dass man sich mal angeguckt hat, seit 1928 die Monatsrenditen im jeweiligen Monat und zwar im Median, also jetzt nicht hier der Durchschnitt, sondern wirklich die Median-Monatsrenditen. Und da hat man eben beispielsweise keinen Januar-Effekt herausfinden können, muss man sagen. An dieser Stelle Auflösung der Zahl der Woche. Und zwar lag die Median-Monatsrendite im Januar bei 0,31% und in einigen anderen Monaten deutlich höher. Also einfach zum Beispiel mal der bestgelaufene Monat war hier beim S&P 500 seit 1928 im Dezember und zwar bei 1,55%. Also da wiederum so ein bisschen gegenteilig zu dem, was wir gerade versucht haben als Erklärung heranzufinden. Jetzt die Frage an dich, Sascha, wie passt das wiederum ins Bild? Also dass wir jetzt sehen, beim S&P 500 haben wir eigentlich ja ein anderes Bild und zwar nicht ein Januar-Effekt, sondern man muss eigentlich eher sagen ein Dezember-Effekt sozusagen.
Ja, also ganz klipp und klar, man muss dann natürlich auch nochmal schauen, gerade dieser Dezember-Effekt, der hat sich sehr stark rauskristallisiert so in den letzten 30 Jahren. Und jetzt kann man natürlich sagen, in den letzten 30 Jahren ist eine Sache passiert, also These, ich habe das jetzt nicht wissenschaftlich genau analysiert, aber meine Vermutung, die Tech-Werte haben in den letzten 30 Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen im S&P 500. Also sicherlich noch nicht ganz am Anfang, aber gerade die letzten 20, 15 Jahre sind ja tatsächlich auch die ganzen Technologiewerte die Schwergewichte geworden dann auch ein bisschen. Mhm. Und bei denen erkennt man so ein bisschen auch so diesen Jahresendrallye-Effekt auch nochmal. Gerade eben auch in der Situation, oh, ich habe die Performance des Jahres verpasst. Man sieht auch, dass dieser Effekt gerade Ende des Jahres deutlich stärker ausgeprägt ist in Jahren, wo die Börsen sehr gut gelaufen sind, dass dann quasi nochmal der Turbo gezündet wird zum Ende des Jahres. So nach dem Motto, oh Gott, ich muss jetzt nochmal was machen. Ich habe meine Performance nicht erwirtschaftet und jetzt muss ich nochmal durchgehen. In den schlechten Jahren ist es nicht so signifikant. Also das ist auch so ein bisschen der Punkt. Interessant, wenn man das auch mal zerlegt und auf die Jahre verteilt. Ich glaube, da ist so eine reine Durchschnittsbetrachtung sicherlich nicht der beste Weg, um das in der Form dann darzustellen.
Ja.
Man kann einfach nur sagen, S&P 500 ist natürlich prominent und auch sicherlich relativ gut und auch relativ funktioniert auch wunderbar. Auf der anderen Seite kann man aber natürlich auch sagen, bei den anderen Börsen funktioniert das sehr, sehr gut. Also ob man jetzt tatsächlich diesen Effekt jetzt Dezember oder dabei ist. Ich glaube, für unsere Zuhörer und für diejenigen, die jetzt sich Gedanken darüber machen, es ist keine besonders gute Idee, seine Aktien im Dezember zu verkaufen. Weil sowohl der Dezember als auch der Januar sind in vielen Studien immer sehr, sehr gute Monate. Und nur weil das Jahr ändert, sollte ich nicht daraus irgendwie die Schlussfolgerung haben, meine Aktien zu verkaufen. Weil das wäre für mich so ein bisschen so diese Aussage dabei. Es ist sowieso gut, die Aktien dauerhaft zu halten. Aber wenn ich jetzt so Saisonalitäten ausnutzen sollte und unbedingt irgendwie zu gewissen Monaten verkaufen möchte, da gibt es bessere Ausstiegszeitpunkte als jetzt den Dezember oder den Januar.
Okay, ja, und ansonsten dann auch mal Blick auf den deutschen Aktienindex, also den DAX. Da habe ich jetzt eine Statistik seit 1994 gefunden. Hier Quelle ist Bloomberg. Auch da war zwar die monatliche Rendite im Januar positiv mit 0,27%. Hier wiederum aber die Durchschnittsrendite und nicht Median. Und da gab es auch deutlich bessere Monate, insbesondere April und November, die hier herausstechen und zwar mit über 2%. Also
mein Lieblingsmonat.
Wiederum gab's Ja, stimmt, dein April, ja, der hat hier gewonnen, genau, richtig. Mein Lieblingsmonat wiederum war der schlechteste, muss man sagen, der September, hier im DAX seit 1994 und zwar im Durchschnitt minus 0,67%. Also man sieht wirklich, es gibt gewisse Monate und das ist aber halt aber auch immer das Fazit, was man ziehen kann, das ist halt aber auch nur eine Vergangenheitsbetrachtung, also ja, deswegen immer so ein Fragezeichen, inwieweit man das jetzt in die Zukunft extrapolieren will. Ja, bei mir persönlich denke ich, ich würde da jetzt irgendwie gerade auf diesen Effekt nicht besonders schauen und fand da die anderen Effekte so ein bisschen interessanter, gerade hier so Size und Value, dass man sein Portfolio ein bisschen breiter auch aufstellt und mal nicht nur auf diese Large Caps guckt und auch mal ein bisschen gemischt hat, was jetzt zum Beispiel die Aktien mit hohem Gewinnwachstum angeht und auch mal ein paar Value-Aktien dabei haben sozusagen. Das fand ich dann schon deutlich interessanter. Wie stehst du jetzt zu diesem saisonalen Effekt, den Januar-Effekt insgesamt, Sascha?
Also ich bin gar nicht so ein großer Freund von dem Januar-Effekt, weil in der Regel ist es tatsächlich so, dass diese Rendite, diese Überrendite, die man, wenn dieser Effekt da ist, wenn man die ausnutzen möchte, dass die teilweise sogar durch die Transaktionskosten halt massiv geschmälert wird, weil ich muss ja auch mal wieder rein in die Märkte. Ich glaube, man kann sowas beobachten und wenn man sich die Gedanken macht zu investieren, dann sollte man vielleicht sagen, okay, ja, ich sollte schon im Januar investiert sein und nicht erst warten, den Januar erst abwarten. Das sind vielleicht Dinge, die ich daraus ziehen kann. Aber jetzt zu sagen, dass man unbedingt daraus Käufe oder Verkäufe ableiten will, also bin ich nicht der größte Fan davon. Okay.
Ja, also sehe ich so ähnlich und auf jeden Fall, was es natürlich noch gibt, in der heutigen Folge haben wir schon gesehen, es gibt auch einzelne Monate, die wiederum ja sehr schlecht gelaufen sind statistisch und da gibt es auch immer so ja berühmte Börsenweisheiten zu. Da gehen wir dann in der nächsten Folge drauf ein und da gibt es auch nochmal so ein paar, ja, würde ich sagen, sozusagen ganz spannende Kapitalmarktanomalien, die man jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Das heißt, auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder einschalten. Oder Sascha, hast du an der Stelle noch Ergänzungen zum Januar-Effekt? Irgendwas, was du noch loswerden willst?
Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Sich das anschauen hilft ein bisschen. Außerdem auf jeder Party eine ganz gute Anekdote, die man raushauen kann. Aber ansonsten sich nicht so stark daran orientieren.
Okay, ja, sehr gutes Fazit. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr dem Podcast hier folgt. Egal, wo ihr ihn hört, auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Und auch gerne eine Bewertung dalassen. Da freuen wir uns sehr drüber. Und Themenwünsche könnt ihr gerne schreiben an die E-Mail podcast@sparkasse-bremen.de. Und wir freuen uns dann, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.
Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir, wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Wertpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater.